Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Talk, dem Podcast von Immobilienmanager. Mein Name ist André Eberhardt und ich bin Chefredakteur. Heute sprechen wir über ein Thema, das die Immobilienwirtschaft gerade grundlegend verändert und das weit über neue Softwarelösungen hinaus. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Technologie und Cybersecurity. Denn die Frage ist längst nicht mehr, ob sich die Branche verändert, sondern wie schnell und wer dabei vorne mitspielt. Denn wie immer in der Immobilienbranche, man spricht viel früher über ein Thema, als dass es in die Umsetzung kommt. Dafür habe ich mir heute gleich zwei Gäste eingeladen, die diesen Wandel nicht nur beobachten, sondern aktiv gestalten. Stefanie Lütke, Partnerin, und Chris Richter von Drees und Sommer. Ein Unternehmen, das seit Jahren zu den Innovationstreibern der Branche zählt und zeigt, wie man Strategie, Technologie und Umsetzung zusammenbringt und dabei nicht nur für die Immobilienbranche als Innovationstreiber aktiv ist. Mit Ihnen spreche ich darüber, wo Digitalisierung heute bereits echten Mehrwert schafft, wie KI-Prozesse, Projekte und Portfolios verändert und warum technologische Exzellenz ohne Sicherheit nicht funktioniert. Denn mit jeder digitalen Chance wächst auch die Verantwortung, Systeme, Daten und Unternehmen wirklich wirksam zu schützen. Außerdem schauen wir nach vorne. Welche Technologien werden die Immobilienwelt in den nächsten Jahren wirklich prägen? Was ist Hype und was wird zum echten Gamechanger? Ein Gespräch über Innovation mit Substanz, über Mut zur Veränderung und über die Zukunft einer Branche, die sich gerade neu erfindet, beziehungsweise sogar erfinden muss. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Stefanie Lütke und Chris Richter. Herzlich willkommen.
Hallo, wir freuen uns auch, dass wir dabei sind.
Vielen Dank.
Ich finde es total spannend. Digitalisierung klingt am ersten Blick so ein bisschen, oder Digitalisierung, KI, Cybersecurity, über die Themen wollen wir heute sprechen. Im ersten Moment denkt man, oh, da haben ja schon ganz viele drüber geschrieben und berichtet. Und das ist ja irgendwie ein Thema, was alle ja eigentlich schon längst verinnerlicht haben und schon längst umsetzen. Wenn man sich aber mal die Zahlen anschaut, dann sagt zum Beispiel eine Branchenbeobachtung, dass der Digitalisierungsgrad der Immobilienwirtschaft bei 4 von 10 Punkten liegt, was Verhältnis, also was ist ja erschreckend wenig ist. Dass viele zwar sagen, 60% planen den Einsatz von Digitalisierung und KI, aber so richtig weit scheint die Branche da noch nicht zu sein. Deswegen ist es umso besser, dass ich zwei patente Gäste habe. Welche App auf Ihrem Handy nutzen Sie eigentlich am liebsten? Frau Lütke, fangen Sie doch mal an.
Das ist bei mir ganz klar Google Maps. Auch wenn ich die Strecke in- und auswendig kenne. Ich will wissen, auf die Minute, wann ich ankomme und auch nicht 2 Minuten an der Ampel zu lange warten.
Okay, kann ich verstehen. Und bei Ihnen, Herr Richter?
Also beruflich ist es laut Analyse von dieser Bildschirmzeit, sind es wirklich die klassischen Outlook und Teams, ja, weil man doch diverse Calls aus dem Auto dann macht. Privat ist es dann eher so Richtung Strava, Kicker oder OneNote, um sich Notizen mal kurz zu machen.
Also sind Sie entweder Jogger, Rennradfahrer und Fußballer nebenher?
Ja, das trifft es vielleicht ganz gut, ja. Und nebenbei arbeite ich auch noch. Ja.
Für welche private Fragestellung nutzen Sie KI, Frau Lütke?
Also ich habe jetzt angefangen, meine Urlaubsplanung mit KI zu machen. Und zwar optimiere ich die Wegstrecken beim Sightseeing, damit wir möglichst wenig laufen müssen. Und dann natürlich auch, wenn irgendwelche Grußkarten oder sowas benötigt werden, muss ich sagen, gibt es da auch immer ganz schöne Sachen. Und sogar meine Kinder schreiben damit Gedichte.
Also klassischerweise ChatGPT oder ist es Perplexity, ja, oder was ist
Copilot?
Copilot, okay. Mhm. Und bei Ihnen, Herr Richter?
Ja, ich nutze also ChatGPT zum Beispiel im Auto auch gerne so als Dialogspartner, wie ein Kumpel, dass man mal einfach fragt, ja, wie würdest du das machen, wie würdest du das machen, wie würdest du da vielleicht die Perspektive wählen, und es zeigt sich, es ist wie im realen Leben, man sollte nicht auf den einen Kumpel hören, sondern ist dann immer die Sammlung der guten Ideen und dann wird ein Schuh draus.
Und was würden Sie sich in Ihrem Privatleben deutlich digitaler wünschen?
Ich warte auf den Roboter, der die Kinderzimmer aufräumt. Das fände ich wirklich mal super. Also wenn das käme, dann wäre uns viel geholfen. Ansonsten muss ich sagen, freue ich mich, wenn irgendwelche Arzttermine und Behördentermine digital funktionieren. Und am liebsten, also es wäre jetzt der Next Step, wenn man die auch digital abhalten könnte und nicht immer vor Ort dann noch aufkreuzen müsste.
Vor allem kann man das in anderen Ländern ja schon. Ne? In Skandinavien gibt es ja so einen digitalen Arzt, den ich dann anrufen kann per FaceTime und so. Und da ist nicht mal mehr ein Arzt, sondern das sind quasi medizinische Fachangestellte, die da schon quasi eine erste Begutachtung machen. Und auch beim Staubsaugen kann ich Ihnen eine Empfehlung geben. Es gibt einen Staubsaugerroboter, der hat so einen Arm, der räumt Dinge zur Seite. Ja, also das gibt es mittlerweile, aber das schafft er nur so in so Sockenformat und das darf nicht mehr wiegen als eine Socke oder sowas. Ja, und
ich sauge bei uns nicht Staub.
Das wird ja dann der Roboter machen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja? Und bei Ihnen, Herr Richter?
Ja, ich glaube, ich würde mich da bei den Behördengängen dann doch anschließen. Wir hatten neulich ein Projekt, wo wir alle Dinge brauchten, Führungszeugnisse etc. Und die Herausforderung der Terminwahl hat uns dann doch sehr beschäftigt. Und wenn man dann mal diesen digitalen Personalausweis hat, dann geht ja alles ratzfatz. Also wenn man den mal hat und seine PIN dann nicht vergessen hat, dann geht alles wunderbar.
Dann schauen wir mal, was da die Zukunft so bringt. Apropos Zukunft, Dresden und Sommer, 6.500 mit, ich glaube 7.000 sind es mittlerweile, ne? Ungefähr irgendwie so roundabout.
Auf dem Weg dahin.
Ja, 70 Standorte. Wie digital ist Dresden und Sommer und wie wichtig ist Digitalisierung da in der Gesamtstrategie?
Ich würde sagen, das ist bei uns auf jeden Fall ein großer oder ein ganz wichtiger Punkt in unserer Strategie. Und wir versuchen das also wirklich jetzt in unserem Kerngeschäft eigentlich in allen Bereichen da zu verankern, dass wir wirklich es in die Projekte bringen, in die Führungsstrukturen, in unsere internen, aber auch externen Prozesse integrieren. Wichtig ist, dass wir natürlich auch alle Mitarbeiter immer mitnehmen und da wirklich dafür sorgen, dass die Kompetenz auch vermittelt wird. Weil nur wenn die Mitarbeitenden das aktiv nutzen, ist es halt am Ende auch wirklich eine Selbstverständlichkeit. Ne? Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man den klaren Nutzen sieht. Also das gilt dann auch für intern, dass die Kollegin, der Kollege sofort sehen kann, das spart mir hier echte Zeit. Und natürlich bei den Kunden gilt das auch so. Man muss so direkt diesen Mehrwert eigentlich fühlen können. Und dann ist es auch verankert im täglichen Geschäft. Und da sind wir, glaube ich, mittlerweile auch echt auf einem guten Weg und in den letzten 2-3 Jahren sehr weit gekommen schon.
Nehmen Sie mich mal mit in die Praxis. Wo würden Sie sagen, oh, da hat sich, Sie sind schon auch schon eine Weile bei Dresden Sommer, da hat sich in puncto Digitalisierung für unser alltägliches Leben bei Dresden Sommer was wirklich verändert? Ist es ein Buchungssystem oder wie sind Sie da aufgestellt?
Also ja, wir haben Reisekostenabrechnungen sind bei uns natürlich voll digital organisiert, Reisebuchungen sind bei uns digital organisiert. Wir nutzen das für Protokolle, wir machen auch Risikoanalysen damit. Also das sind alles Themen, wo wir das schon implementiert haben und auch wirklich als Support nutzen. Chris, du kannst ja vielleicht aus dem Consulting-Bereich auch gerne noch was ergänzen.
Was ja für uns wichtig ist, wir verstehen uns ja auch als Vorreiter der Branche. Ja, und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir da in diese Themen reingehen und unsere ambitionierten Ziele dann auch erstmal selber angehen, weil ich glaube, das ist immer wichtig für uns, dass wir diesen Proof of Concept auch von innen nach außen tragen können. Also wir möchten nicht beraten und sagen, man könnte und man sollte, sondern dass wir da auch immer bei uns selber anfangen. Und das ist ja bekanntlich oft das Schwierigste, ne? Das ist der Philosoph im eigenen Land, also dann auch nicht immer Gehör finden. Und deswegen ist für uns so wichtig, dass wir dieses Thema Digitalisierung sehr, sehr hoch priorisiert haben und die Punkte Step by Step angehen und Schritt für Schritt dann auch schaffen.
Jetzt ist Dresden Sommer ja nicht nur wie früher klassisch Immobiliengeschäft unterwegs, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen sind Sie aktiv. In welchen strategischen Bereichen sehen Sie so den größten Hebel, den größten digitalen Hebel?
Da würden wir uns schwer tun, wenn wir da jetzt einen rauspicken, ne? Weil ich glaube, das würde auch nicht gerecht werden. In jedem einzelnen Bereich sollte man darüber nachdenken. Und das Spannende ist ja auch, dass man dann das dann auch immer von den Soft Facts und Hard Facts unterscheiden muss, ne? Also digital ist ja, und das ist ja ganz wichtig, ne, dass wir es nicht nur als Hard oder Software sehen, sondern es ist ja ein Kulturthema. Und das ist dann, da geht es ganz stark um den Menschen. Und das Miteinander zwischen diesen Menschen. Und das bedeutet, wir haben diese 6.500, 7.000 People. Denen müssen wir immer wieder auch die Vorteile der Digitalisierung nahebringen, damit sie es nach außen tragen können. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und deswegen ist Digitalisierung bei uns auch Bestandteil unserer Unternehmensstrategie.
Ich würde mich dem anschließen. Also wir haben die Digitalisierung wirklich entlang des gesamten Immobilienzykluses eigentlich verankert. Also das fängt wirklich beim Betrieb von den Gebäuden an, wo man natürlich unheimlich viel KI optimieren kann bei Energieverbräuchen, egal ob jetzt Strom oder Wärme. Aber auch bei den ganzen Prozessen, die jetzt Neubauten oder Neubauprojekte auch mit sich bringen, wenn es auch in die Planung geht, Entscheidungsprozesse kann man digital aufbereiten. eben auch Termin- und Kostensteuerung. Also das betrifft eigentlich wirklich den kompletten Lebenszyklus, den wir mit begleiten. Da würde ich jetzt auch nirgendwo einen Schwerpunkt setzen, sondern am Ende muss es ein End-to-End-Prozess sein bei jedem Prozess, den man sich anschaut.
Wie geht man das in der Praxis an? Weil ich erlebe ganz viel, ne? Viele sagen mir, wenn es um Digitalisierung geht, klar, machen wir, aber wir wissen nicht so genau, wo wir anfangen sollen. Mir sagen Wohnungsbauunternehmen, oh, wir sind ganz vorn dabei, wir haben jetzt das Faxgerät abgeschafft und die E-Mail-Adresse eingerichtet. Also die Diskrepanz zwischen, wir sind wirklich Frontrunner und da sind noch ganz viele hinten dran, die ist ja riesengroß. Also wo fängt eine Digitalisierungsstrategie wirklich an? Wie setzt man die eigentlich auf? Wo sagt man, okay, da gibt es Tools für, das ist dann schon Digitalisierung. Wo ist es eigentlich ein Unternehmenskulturthema? Es ist wahrscheinlich alles irgendwie insgesamt, oder? Also wie schafft man es, dass Digitalisierung wirklich eine Kernkompetenz eines Unternehmens wird?
Ja, also einfache Antwort, es fällt nicht vom Baum. Also das ist, glaube ich, schon mal von vornherein zu sagen. Und genau die Fragestellung begegnet uns ja ganz oft. Also wir wollen digitaler werden. Was müssen wir eigentlich tun? Was wir in der Beratung dann immer empfehlen ist, dass man wirklich sehr offen an dieses Themenfeld rangeht, weil erstmal ist die Frage, warum machst du das eigentlich? Also was ist dein Treiber und was möchtest du erreichen? Und dadurch, dass wir natürlich eine unglaublich heterogene Branche sind, haben die Unternehmen auch ganz unterschiedliche Zielstellungen. Und ich glaube, deswegen, man hat nicht die eine Antwort, um das auch zu sagen. Typische Beraterantwort natürlich, aber es geht darum, dass man sagt, was sind eigentlich deine Ziele, was ist deine Ambition und wie definierst du dann auch Erfolg? So, und wenn man über diesen Weg dann kommt, dann kann man sich dem nähern, weil da wird ja auch immer, sage ich mal, diese Bubble-Buzzword KI, jeder spricht drüber. Und jeder hofft, dass man dadurch die Effizienzhebel umlegen kann. Aber das trifft halt nur dann zu, wenn man auch die richtigen, sag ich mal, Kernprozesse sich anschaut und diese optimiert. Und ganz oft ist der Einsatz von Software, die auch mit KI arbeitet, wird dann schon als Meilenstein gesehen. Und da müssen wir dann die Hand heben und sagen, das ist nice to have, aber das ist noch nicht eine Digitalisierungsstrategie, sondern die ist doch deutlich umfangreicher und beinhaltet mehrere Steps.
Was sind so die Hauptmotive, Herr Richter, bei Ihren Kunden, wenn es um das Thema Digitalisierung geht? Effizienzsteigerung haben Sie gerade schon gesagt. Was bedeutet das konkret?
Also da braucht man ja, glaube ich, nur die Zeitung oder aufschlagen und jeder spürt aktuell den enormen Druck. Wir reden auch von, sage ich mal, Personalabbau in der Branche, den wir beobachten können. Wir sehen Effizienzhebel, die immer wieder gerufen werden. Wir sehen aber auch, sage ich mal, die Frage nach dem USP. Also was macht mich noch besonders auf dem Markt. Und da gibt es auch wieder immer verschiedene Antworten auf die Frage der Digitalisierung. Und dem versuchen wir zu begegnen, indem wir erstmal das Band aufspannen und sagen, was ist möglich? Um dann auch zu sagen, wie kommen wir der ganzen Sache näher? Weil die Berater sagen dann 20-30% Effizienz ist immer möglich. Da muss man sagen, in was denn eigentlich? Was ist die Absprunghöhe? Ja, und wo möchtest du hin? Damit man sich dann von den, sag ich mal, großen Worten verabschiedet und in die handfesten Zahlen und Taten kommen kann.
Die Digitalisierung schafft natürlich auch eine unheimliche Transparenz, die es halt vorher gar nicht so gab bei den Immobilienportfolien. Also das ist so dieser Step von der aktiven Verwaltung hin zur strategischen Steuerung der Portfolien. Und das, glaube ich, ist diese Transparenz, diese Vergleichbarkeit, die es plötzlich gibt. Und die ist dann auch Grundlage natürlich für die zukünftigen Entscheidungen und ist einfach im Moment vielleicht noch ein Wettbewerbsvorteil. Aber wenn man sich dem nicht stellt, ist es dann irgendwann auch wirklich der Nachteil, den man hat, wenn man sich da jetzt nicht sehr zeitnah auf den Weg macht.
Ist es die Transparenz im eigenen Unternehmen wahrscheinlich dann gemeint, ne? Weil man da durchaus mal den Eindruck hat als Journalist, so sehr ist die Branche gar nicht am Thema Transparenz hier interessiert. Man will ja so seine Fakten, die man für sich hat, durchaus für sich behalten. Ja?
Ich würde sagen, unsere Kunden sind schon an der Transparenz interessiert.
Ist ja einer der entscheidenden Hebel, ne? Dass man dadurch dann auch die Prozesse optimieren kann, indem man mal weiß, was wo wie passiert. Und das ist dieses große Thema der Daten. Ja. Also wenn wir aber diese schlummernden Schätze, von denen man immer philosophiert, nicht hebt, indem man sie mal dann auch zusammenträgt, kommen wir da nicht hin. Und dann haben wir auch das Thema der nicht vorhandenen Transparenz weiter. So, und deswegen ist diese Aufgabenstellung halt ja schon auch eine Sisyphus-Arbeit, aber die bringt dann hinten raus die größeren Hebel.
Glaube ich. Jetzt haben Sie gerade schon das Thema KI angesprochen. Wo würden Sie denn sagen, bringt KI heute schon so einen messbaren, wirklich messbaren Mehrwert in der Immobilienbranche? Gibt es da so Best Practices bei Ihnen?
Also wir können ja gerne auch dann von uns mal sprechen. Wir haben ja die Möglichkeit gehabt, den Copilot als einer der ersten Unternehmen in Deutschland auch zu testen, zu verproben und die Erfahrungen wieder zurückzuspielen. Und das ist ja erstmal Basisarbeit, um es mal so zu formulieren. Also in den verschiedenen Applikationen dann Zeitgewinne zu generieren. Aber das ist genau das, was Stefanie Lütticke auch angesprochen hat. Dadurch schafft man ja auch dann ein positives Empfindung, dass man sagt, Mensch, die Excel, wo ich im Diagramm stundenlang rumgedüdelt habe, geht jetzt deutlich schneller. Und diese kleinen Basisschritte sind ja schon Riesenvorteile. Ja, und dadurch gewinnt man auch, sage ich mal, das Gehör der Kollegen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Ne? Aber mit solchen Dingen muss man ja anfangen. Man braucht nicht mit der highly sophisticated KI-Strategie um die Ecke kommen, wenn man die Kollegen noch nicht mal dazu bekommt, da bei den Basisschritten mitzumachen. Und ich glaube, das ist dann auch immer der Punkt, wo die großtrabenden Strategien meistens scheitern, wenn man überhaupt keinen Support hat, weder von der Geschäftsführung noch von der Basis.
Ist das bei Ihnen, Frau Lütticke, abgesehen von der Urlaubsplanung?
Also die Urlaubsplanung ist ja nur privat. Nee, natürlich ist es so, also wir nutzen halt KI auch unheimlich gut für Research über Kunden, über Themen, wo man natürlich die Informationen sehr schnell dann zusammenkriegt, wo man halt wirklich dann sehr schnell auch einen Überblick über Themen hat. Also alle Prozesse, die auch sehr dokumentenintensiv sind, auch wenn es zum Beispiel um eine TDD geht, wo ein Datenraum sortiert werden muss, also wo man unstrukturierte Daten zur Verfügung gestellt bekommt, da hilft natürlich die KI dann sofort. Also da ist sofort die Zeitersparnis messbar. Und das sind natürlich auch die Themen, wo es sich am schnellsten durchsetzt. Also da bin ich schon bei meinem Google Maps. Ich meine, jeder nutzt das, weil es halt einfach so viel Zeit spart und so viel einfacher zu nutzen ist, als wenn ich mir die Karte da raussuchen muss. Und das sind genau die Prozesse, glaube ich, diese Quick Wins, die braucht man halt schon, wo halt der positive Impact direkt spürbar ist. Und das kommt jetzt halt immer mehr. Und je familiärer die Kollegen, Kolleginnen mit den Tools sind, desto schneller geht es natürlich auch und desto weniger, ja, gibt es dann auch Vorbehalte gegen die Nutzung.
Jetzt kenne ich, apropos Vorbehalte, jetzt kenne ich aus einem Medienhaus natürlich die Vorbehalte, die es da gibt, und auch die Schwierigkeiten, die es auch wirklich im Kulturshift sind, die Leute dazu zu bringen, sich auch damit auseinanderzusetzen. Wie geht man damit um, so mit Vorbehalten, Unsicherheiten? Also schlottern Ihren Rechtsabteilungen schon die Knie, weil sie sagen, eigentlich werden wir in 2 Jahren nicht mehr gebraucht? Oder wie geht man damit um?
Ich glaube, man muss KI immer als Werkzeug verstehen. Das ist nie, also die KI übernimmt dann ja doch nicht die Entscheidung, sondern sie bereitet ja die Themen nur entsprechend auf. Und deshalb brauchen wir auch unsere Rechtsabteilung. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man halt klare Verantwortlichkeiten hat, dass man auch wirklich die Entscheidung dann doch bei den Mitarbeitenden am Ende belässt und das wirklich als Tool begreift und nicht denkt, jetzt nutze ich die KI und dann passiert jetzt alles alleine. Das wird nicht passieren.
Habe ich das bei Ihren Kunden genauso?
Ja, grundsätzlich ist ja das ein Thema der Innovationslehre. Na, also die KI ist ja jetzt nur ein Substitut für andere Innovationen in der Vergangenheit. Und dass man dann diese typischen Zyklen durchläuft, von wegen erstmal Schockstarre und Entsetzen und Gegenwehr, das ist sieht man auch. Ne? Also es ist nicht so, dass alle nur dastehen und klatschende Hände haben. Aber das ist ja total menschlich, weil Veränderungen ist immer auch unangenehm. Und Veränderung bedeutet ja auch Offenheit dem Neuen gegenüber. Und das ist nicht jedem gegeben. Ja, also nicht alle Menschen sind von Haus aus mutig und freuen sich auf neue Dinge. Und das ist völlig in Ordnung. Aber die muss man genauso mitnehmen, weil die haben ja unglaubliche Wissensbestände. Und das geht dann nur über den Dialog. Ja, und deswegen haben wir auch so explizit Leute, die sich um Transformation, also Change Management etc. kümmern, die genau diese Punkte aufnehmen. Also das Technologische ist das eine, aber das den Menschen mitnehmen ist ja der zweite Strang. Und das eine geht nicht ohne das andere. Deswegen ist das eine große Herausforderung. Aber auch da sieht man ja in der Innovationslehre, dass das oft schon gut geklappt hat. Ja, und das muss man dann auch immer den Kollegen wieder vermitteln. Und dass Widerstände bei Veränderungen dazugehören, das ist uns allen gut bekannt.
Obwohl das einige Auguren sagen natürlich, dass diese KI-Revolution, sagen wir mal vorsichtshalber, wahrscheinlich andere Dimensionen hat als die klassische industrielle Revolution, die wir vor ein paar Jahrzehnten erlebt haben.
Ja, aber da gibt es, glaube ich, solche und solche Thesen. Ja, und wenn man guckt, welche Veränderungen es gab, da kann man immer Schumpeter heranziehen, der sagt, die Zyklen wird es immer geben, nur die Dauer der Zyklen werden verkürzt. So, und ich glaube, das trifft es aus meiner Sicht ganz gut. Ob man jetzt von exponentiell oder wie auch immer spricht, trifft eigentlich genau dasselbe. Man muss offen sein und sagen, die Veränderung kommt eh und entweder ist man dabei oder halt nicht. So, und ich glaube, mit dieser offenen Geisteshaltung kann man da rangehen und das versuchen wir als Unternehmen maximal vorzuleben.
Ich meine, gewisser Innovationsdruck herrscht vor KI, Digitalisierung. Das erfordert auch so ein bisschen Shift in der Unternehmenskultur. Wie genau macht man das bei 6.500 Mitarbeitern? Also, was ist die Blaupause? Ist es quasi wirklich bottom-up oder wie geht man da vor?
Ich glaube, man braucht beides, aber wichtig ist natürlich auch, dass die Unternehmensführung das erstmal vorlebt. Also das ist, wenn wir nicht dahinter stehen, nicht davon überzeugt sind, dann ist es halt schwer, das den Kolleginnen und Kollegen mitzugeben, sondern wir sind natürlich die, die die Richtung vorgeben, die auch vielleicht die Prioritäten setzen, Verbindlichkeit auch schaffen, aber auch es selber tagtäglich anwenden. Und dann muss natürlich auch eine gewisse Sicherheit da sein, dass man Ideen, die da sind, natürlich auch umsetzen kann. Also es gehört auch dazu, dass man das eine oder andere mal ausprobieren können muss und dann schaut, wie gut es funktioniert und dann nochmal nachsteuert. Das ist natürlich total wichtig. Und trotzdem brauchen wir auch wirklich gerade auch die jungen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich da auch viele neue Ideen haben. Das sind dann die Digital Natives, die einen ganz anderen Blick auf die bestehenden Prozesse bei uns haben und da auch super Ideen dann reinbringen können. Und wenn beides gut zusammengeführt wird und man sich da gut ergänzen kann, dann glaube ich, ist es gar nicht so schwer, dass man diese Innovationskultur dann auch im Unternehmen implementiert.
Ja, ich glaube, es ist elementar wichtig, also Digitalisierung oder Innovation ist immer C-Level getrieben und unterstützt dann durch das Unternehmen. So, und wir haben natürlich das Glück, dass wir neben CEO dann auch HR haben, was sehr stark digital ausgerichtet ist vom Mindset. Wir haben aber auch einen Chief Digital Officer, der sowas vorantreibt. Das hat jetzt ja auch nicht unbedingt jeder in der Gruppe schon in der Branche. Und die werden unterfüttert, sage ich mal, mit den jungen, wilden Ideen. Und was Stefanie Lütticke gesagt hat, gehört auch dazu. Also es ist ja nicht eine Quote von 100%, dass alle Ideen dann Weltruhm erlangen, sondern da gehört natürlich auch dazu, dass man das eine oder andere Mal dann ehrlich miteinander ist und sagt, ja, das hat nicht funktioniert, aber das gehört natürlich zur Weiterentwicklung dazu. So, und dieser Mut, Dinge auch auszuprobieren, ich glaube, dafür steht Dres & Sommer, um aber immer wieder in die Position reinzukommen des Vorreiters. Dafür muss man verschiedenste Dinge ausprobieren und es ist so ein bisschen wie Venture Capital, nicht alle Ideen klappen, aber die, die klappen, tragen dann die Ideen, die nicht klappen, halt doppelt und dreifach mit.
Die Erfahrung lehrt ja so ein bisschen, dass vor allen Dingen intrinsische Motivation irgendwie beim Großteil des Teams vor allen Dingen da sein muss, damit sie den Rest mitträgt. Kommt die vor allen Dingen von den jungen Menschen oder ist die bei Ihnen total gemixt?
Also ich würde jetzt sagen, die ist gemixt, aber ich gehöre ja schon zu den Alten. Nee, ich glaube, Dres & Sommer hat sich immer als Innovationsführer verstanden. Also sei es, als wir wirklich damals irgendwelche Terminpläne in Netzplantechnik entwickelt haben, dann das ganze Thema Nachhaltigkeit natürlich. Und das gilt jetzt halt auch für die Digitalisierung. Also wir haben einfach schon eine Kultur immer gehabt, wo Innovation total wichtig war, nicht nur bei der Digitalisierung. Und deshalb ist es so, dass wir natürlich schon auch junge Leute vielleicht anziehen, die da Lust drauf haben. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht nur auf die Jüngeren begrenzt, sondern auch, also auch der Chris Richter und ich haben Lust, das was zu machen. Und wir wissen halt auch, dass wir da auch noch im Lernprozess sind, ne? Also dieses lebenslanges Lernen ist bei uns total wichtig. Auch das haben wir über unsere eigene Academy in der Firma schon ganz, ganz lange implementiert. Und davon ist halt das jetzt einfach auch ein Teil, dass man da einfach dann auch Raum gibt, um sich diese Fähigkeiten, diese neuen Fähigkeiten auch anzueignen.
sage ich jetzt mal so mittelalt, würde ich ja dann sagen, in der Eingruppierung und dann muss man sagen, es gibt teilweise Studiengänge, die gab es natürlich dann auch bei uns noch gar nicht. Ja, und da sind die Kollegen mit Sicherheit dann ganz anders vorgeprägt. Aber das ist ja auch gerade das Spannende. Also, dass die Kollegen dann Sachen mitbringen und uns dann auch mitnehmen, zeigen und Dinge optimieren wollen. Und davon lebt das ja, ne? Dafür haben wir vielleicht schon das ein oder andere Projekt mehr gesehen und die ein oder andere Erfahrung mehr gesammelt. Und die Kombination ist ja das Spannende und dass man sich gegenseitig dazuhört, ne? Also es bringt nichts, wenn der eine meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das ist genau halt dieses Zusammenleben in so einem Unternehmen, dass wir die verschiedensten Perspektiven zusammenbringen, selber wachsen wollen und tun und das aber auch übertragen auf unsere Kunden.
Herr Richter, ich bin ein junger Immobilienunternehmer, habe so 10 bis 15 Angestellte. Ich weiß, dass ich dringend digitalisieren muss, habe aber schon Probleme, meine Prozesse zu definieren, ehrlich gesagt. Das erlebe ich auch immer wieder, dass Unternehmen irgendwie so, ja, also in der Prozessdefinition schon oftmals scheitern. Wie gehe ich am besten vor? Wie helfen Sie mir?
Also erstmal rufen Sie natürlich Frau Lütticke an und dann guckt Frau Lütticke, wie sie diesen Auftrag an uns möglichst zeitnah übermittelt. Und dann kommen wir vor Ort, das sind dann Gespräche. Und da kommt man wirklich daran und sagt, warum willst du das eigentlich machen? Also nehmen wir den Ball auf mit den nicht definierten Prozessen. Also kann man, ich war ja auch lange genug, sag ich mal, junger Unternehmer, dann sagt man immer so ein bisschen, ja, Freestyle geht auch auf. Aber Freestyle ist halt nicht skalierbar. So, und das sind genau die Punkte, die man dann auch nochmal aus der Erfahrung jemand mitgeben muss. Und nur sauber definierte Prozesse sind halt skalierbar auch von neuen Kollegen oder mehreren Kollegen. Und Kopfmonopole muss man eigentlich ausschließen. Und das sind so Erkenntnisse, die man erstmal transportiert. So, und dann kommt man dahin, nehmen wir diesen Unternehmer mit seinen 15 People, dass man sagt, was ist hier eigentlich möglich? Also, wo willst du hin? Wo willst du hinwachsen? Wie ist deine Marktsituation? Was brauchst du eigentlich? Und das erfolgt im Dialog und dann wird geguckt, was ist im Markt gerade gängig, also unser sogenannter Best-in-Class-Ansatz. Ne? Was bringt der Berater mit am Tisch? Wir sehen viele verschiedene Kunden. Das breiten wir auf und sagen, für dich könnte die Lösung so und so aussehen. Und das ist eine Dialogform. Es ist kein Schema, das wir einfach immer wieder anwenden, sondern natürlich ist es individualisiert. Aber dann auch mit unseren Erfahrungen angereichert. Und so kommen wir dann auch auf einen vernünftigen eigenen Prozess.
Was sind da so typische Hemmschuhe bei Kundenprojekten?
In der Größe, die Sie gerade beschrieben haben, ist es natürlich jung, aufstrebend und alles auf einem Tisch. Ja, und dann schneller gewachsen, als man gedacht hat. Das ist so der Klassiker bei jüngeren Unternehmen. Bei etablierteren Unternehmen ist es eher so, dass man nie nachgezogen hat, die Prozesse und auch die Skills der Mitarbeiter, sondern man spricht dann immer so herrlich von historisch gewachsen. Das ist aber meistens Kraut und Rüben. Dann, umso größer das Unternehmen wird, umso mehr hat man dann immer wieder ja, mit Governance und Verantwortlichkeiten zu tun. Ja, also wer ist denn jetzt wirklich, wer hat den Hut auf für die verschiedensten Dinge? Ist es ein Silo-Denken oder ist es wirklich ein sauber ineinandergreifendes Unternehmen? Das wären jetzt so, sag ich mal, in den Stufen. Aber das ist ja auch nicht artrein, ne? Also es sind immer Überlappungen, aber bei der Frage würde ich immer so antworten wollen.
Jetzt stelle ich mir vor, wenn Sie in ein Unternehmen kommen, Sie haben so einen großen, Sie sind der Robin Hood, Sie haben den großen Köcher hinten drauf mit ganz vielen Pfeilen, die möglichst digital gespitzt sind. Also besteht aus Management-Skills, Software-Lösungen, KI-Lösungen. Habe ich mir das so vorzustellen, weil so eine Blaupause, haben Sie ja gerade gesagt, gibt es ja quasi gar nicht.
Ich war jetzt gerade etwas verhaftet in dem Bild von Robin Hood mit seinem Köcher.
Wie Sie
Aber
mögen, ja, also nächster Karneval kommt bestimmt.
ja, okay, good point. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich, das ist ja auch nicht so, dass ein People losläuft und dann die perfekte Lösung hat, sondern bei 6.500 Leuten haben wir sehr, sehr viele Experten, die verschiedene Bereiche schon mal gesehen haben. Und genau die muss man dann auch an den Tisch bringen, weil es ist nicht der eine, der die Lösung für das Unternehmen hat, sondern es lebt immer davon, dass wir die verschiedensten Experten in den verschiedensten Bereichen haben. Und die diskutieren dann nicht nur intern, sondern dann halt auch mit dem Kunden, um die perfekte Lösung zu finden. Ich glaube, das macht es ja gerade aus, ne? Aber grundsätzlich glaube ich, ist es nicht so, dass wir mit irgendeinem Bauchladen um die Ecke kommen, sondern lösungsspezifisch immer die Unternehmen uns angucken. Wir kommen sehr, sehr gerne über eine vordefinierte Strategie, um sie dann sauber zu implementieren und dann sich auch daran messen zu lassen, ob das, was wir uns überlegt haben, gemeinsam mit dem Kunden Hand und Fuß hat und auch greift.
Jetzt muss ich noch eine kleine fiese Frage stellen. Gibt es auch sowas wie Fuck-ups? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, die waren in unserem Kopf, haben die super funktioniert, aber in der Praxis haben die nicht geklappt?
Wie auch der Chris Richter Antwort, Dries und Sommer, gibt es natürlich bei uns nie Fuck-ups. Aber als Robin Hood kann ich da schon mal antworten, dass natürlich das gehört dazu. Und ich glaube, alles andere ist auch unehrlich. Es geht dann darum, wie geht man damit um? Und da ist man wieder bei dem Thema der Kultur. Fuck-ups oder wir sagen lieber Hiccups, weil sonst müssen wir immer 5 € bezahlen. Aber dann haben wir natürlich, gehört zu jedem Projekt dazu. Alles andere ist nicht gut, aber es geht darum, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, Hiccups zu produzieren. Ja, darum geht es auch für die Unternehmen. Alles andere wäre verrückt, wenn man sagt, man hat das noch nie verhackt. Aber es geht uns darum, dass wir in den Projekten möglichst wenige davon produzieren. Und ich glaube, das ist dann auch eine gute Antwort.
Also ich würde da vielleicht, was bei uns manchmal schon durchaus ein Thema ist, wir sind halt Ingenieure und manchmal gibt es den einen oder anderen, der dann in so ein Over-Engineering auch gerne mal reinläuft. Und das gilt natürlich auch für die Digitalisierungsthemen. Also da haben wir vielleicht bei uns dann auch, manchmal müssen wir gucken, dass wir es da nicht zu weit treiben, sondern am Ende muss es wirtschaftlich sein, damit es halt auch vom Kunden akzeptiert wird und damit es auch marktgängig ist. Also das ist, glaube ich, das Thema, dass wir dann nach der perfekten, durchingenierten Lösung suchen und die ist aber vielleicht gar nicht, das Richtige, was der Markt dann gerade braucht, um auch mal ein bisschen selbstkritisch zu sein.
Ist auch, macht, ist nur ehrlich und authentisch, ehrlich gesagt. Jetzt kennen wir uns, Frau Lütke, von dem einen oder anderen Panel, wo auch mal so der ein oder andere Politiker saß. Und da sind Sie auch gut verdrahtet in diesem Bereich. Wie frustrierend ist es eigentlich, wenn Sie so die Digitalisierungsstrategien von Kommunen und Städten sehen? Sagen Sie, da ist eigentlich, die sind gut dabei oder sagen Sie, das ist schon Chinese Walls?
Also ich glaube, auch da hängt es davon ab, wer oben sitzt und das vorantreibt. Und da gibt es halt auch große Unterschiede. Und ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile wirklich Kommunen gibt oder auch in NRW der Bau- und Liegenschaftsbetrieb, der sich da sehr gut aufgestellt hat mittlerweile. Also man kann die nicht mehr alle über einen Kamm scheren. Und die sind da durchaus ganz, ganz innovativ unterwegs, weil der Druck natürlich auch aus der Politik da ist, jetzt wirklich PS auf die Straße zu kriegen. Und da muss man sagen, was da im Moment möglich ist, auch durch die geopolitische Situation, durch das Sondervermögen, was jetzt ansteht, etc. Die haben sich alle auf den Weg gemacht und es sind sehr viele Sachen dort möglich, die vor 5 Jahren, glaube ich, hätten die sich das auch noch nicht erträumt. Und deshalb glaube ich schon, dass sie da auch Sparringspartner suchen aus der Wirtschaft, die das dann mit ihnen machen. Also auch wir als Beratungsunternehmen sind dann gerne mit dabei. Aber ich finde, die haben da ein offenes Ohr, weil die wissen, dass sie es in ihren eigenen Strukturen halt sonst auch nicht umgesetzt bekommen. Und die haben halt mittlerweile auch die Vorgabe, es zählt nur das, was am Ende passiert und nicht das, was man verwaltet hat.
Jetzt, wenn wir schon beim Thema Innovation sind und darüber wollen wir ja im Kern sprechen, müssen wir auch ein bisschen über serielles Bauen, denn das scheint ja so der nächste Heilsbringer für die Branche zu sein, um mehr Wohnraum zu schaffen, über den ja die ganze Welt spricht. Und auch das Thema Robotik scheint dabei nicht ganz außer Acht zu sein. Wie sehen Sie gerade da die deutsche Immobilienbranche aufgestellt?
Auch da ist gerade sehr, sehr viel Bewegung beim seriellen Bauen, muss man sagen, und auch bei der Robotik, das kommt noch. Es hat unterschiedliche Reifegrade. Also beim seriellen Bauen eignet sich das natürlich vor allem auch für bestimmte Assetklassen wie Wohnen, Logistik, aber auch im Datacenter-Bereich ist das eigentlich schon Standard. Da gibt es eigentlich kein Projekt mehr, was das nicht berücksichtigt. Da gibt es auch jetzt Player, die sich entsprechend etablieren, auch in der Bauwirtschaft natürlich. Zum Beispiel in Goldbeck, um jetzt mal auch einen Namen zu nennen, sind da sehr gut aufgestellt. Aber das lässt sich eigentlich aus diesen bestimmten Assetklassen gar nicht mehr wegdenken. Bei der Robotik muss ich sagen, ist ein gutes Beispiel. Gestern war es in den News, dass jetzt ein Roboter da den Halbmarathon Halbmarathon in China gelaufen ist. Und letztes Jahr ist er rumgestolpert und dieses Jahr war er schneller als jeder menschliche Läufer. Und diese Geschwindigkeit, die haben wir da im Moment auch. Also wir kooperieren da ja auch mit Neutra und sind da auch entsprechend unterwegs, weil das kommt jetzt massiv. Die Roboter haben die Fähigkeiten, viele Aufgaben schon zu übernehmen. Und das werden wir auch auf den Baustellen sehen. Und vor allem auch, weil wir da natürlich ein großes Personalthema auch haben. Also man kriegt einfach nicht mehr die gewerblichen Mitarbeitenden und das wird noch zunehmen. Und dann werden die Roboter natürlich da Einzug halten und dann auch nicht die Menschen ersetzen, die es vorher gab, sondern die gibt es einfach gar nicht mehr, sondern die werden dann von denen, die im Moment noch selber auf der Baustelle vielleicht was streichen, werden die natürlich dann geführt werden müssen.
Beim Thema serielles Bauen, so Kreuzberg fällt mir da zum Beispiel ein, so die große Skalierung ist da noch nicht da. Liegt es noch ein bisschen am Markt, dass die Nachfrage fehlt? Oder würden Sie sagen, da sind doch noch andere strukturelle Hemmnisse irgendwie im Weg?
Kurze Antwort, ich glaube, der Gesamtmarkt ist da ja im Moment sehr zurückhaltend und deswegen erkennen wir da jetzt nicht die Riesensprünge. Am Ende haben die dieselben Herausforderungen, wie, sage ich mal, die anderen Kollegen, also Grundstückspreise, Baurecht etc. Die Zahlen florieren ja aktuell nicht und deswegen, glaube ich, ist es nicht ganz fair, wenn man die danach beurteilen würde. Das zentrale Thema ist ja einfach auch, die Pipeline muss bei denen extrem voll sein, damit sie dann halt auch dahin kommen, wo sie hinkommen wollen. Ist dem nicht gegeben, es ist noch nicht der Effekt, den man braucht. Ich glaube, da sollte man so ein bisschen gucken, wenn der Markt anzieht, wie sich das dann verändert.
Ich glaube, da muss aber auch noch ein bisschen Mindshift stattfinden. Also die Immobilienbranche kommt halt traditionell aus diesen Unikaten. Und da muss man, glaube ich, wirklich auch nochmal überlegen, wie weit Standardisierungen auch anerkannt sind. Und in der Industrie, also ist man ja eher entsetzt, wenn es kein Standard ist. Keiner möchte immer sein zusammengeschraubtes Auto haben, was irgendwie jedes Mal ein bisschen anders ist. Und ich glaube, diesen Gedanken von der Produktlogik zu der Systemlogik, das muss man in der Immobilienbranche auch noch machen. Und dann kann man natürlich auch da diese Effizienzen, die wir in der Industrie haben, natürlich auch noch mal ganz anders heben. Aber da gibt es im Moment einfach noch Vorbehalte gegen. Mhm.
Wer über Digitalisierung spricht, muss mindestens einmal das Wort Daten in den Mund nehmen. Und das müssen auch wir jetzt, glaube ich, tun. Denn wir haben vorhin schon ein bisschen über Effizienz und auch über Portfoliosteuerung gesprochen. Sie zumindest haben das erwähnt, Frau Lütticke. Wo würden Sie denn sagen, für Portfoliosteuerung braucht es Daten? Für all diese Themen braucht es irgendwie Daten? Welche Daten sind heute da aus Ihrer Sicht entscheidend? Und welche werden eigentlich da völlig unterschätzt?
Ich glaube, fassen mittlerweile ihre Energie- und Betriebsdaten. Also ich glaube, das ist jetzt schon heutzutage Standard. Auch fürs ESG-Reporting geht es halt ehrlicherweise auch nicht mehr ohne die Daten. Auch die Kostenverfolgungstools sind natürlich Standard. Was im Moment immer noch so ein bisschen außen vor gelassen wird, wird halt wirklich Nutzungs- und Verhaltensdaten. Also das ist ein Thema, wo dann doch viele Vermieter nicht für 100% wissen, was ihre Mieter denn eigentlich in den Flächen tun und wie man das vielleicht dann auch im Sinne einer Optimierung für den Mieter verbessern könnte. Was wir auch mehr brauchen, ist Szenarienbetrachtung mit Daten zur Flexibilität. Also dass man einfach die Immobilie auch da besser anpassen kann. Das sind auch Themen, die wir jetzt sehen, wo man auch versucht, durch den Markt, der halt jetzt einfach ein Mietermarkt im Moment auch gerade in allen Metropolen ist, dem nachzukommen, um natürlich auch sein eigenes Asset aufzuwerten und auch neue Dienste den Mietern anzubieten.
Vielleicht ergänzend, wir arbeiten ja auch sehr viel mit Konzernen als Kunden und da ist man dann doch schon überrascht, wie wenige eine vollständige Kostentransparenz über ihre Immobilien haben, also Vollkostenbetrachtung etc. Da würde die Datensichtung und Generierung würde da sehr, sehr gut tun, um dann auch Entscheidungen nach vorne zu treffen. Und das schließt sich da an, die Szenarienbetrachtung, was mache ich eigentlich mit den ganzen Immobilien eines Konzerns, die findet da nicht regelmäßig statt oder vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Bauch heraus, anstatt auf, sage ich mal, der objektivierbaren Datenlogik. Und das sind Angriffspunkte, die man mit Sicherheit schnell lösen sollte.
Wer über all die Themen Daten, Digitalisierung, Nutzerdaten denkt, der muss auch über das Thema Cyber Security ein bisschen nachdenken. Wo stehen wir da eigentlich? Wie gut sind deutsche Immobilien, die sie so auf dem Tisch haben, geschützt?
Ich glaube, die Antwort ist auch nicht so einfach zu geben. Also, die sind genauso gut geschützt wie alle anderen Unternehmen, alle anderen Branchen auch. Und wenn man feststellt, dass die Unternehmen, ob das Anwaltskanzleien etc. sind, die wochenlang nicht arbeiten können, weil sie gehackt worden sind, dann sieht man schon mal, welches Risiko man wirklich dann begegnet. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass es am Tag unzählige Versuche gibt, hinter die Walls zu kommen, egal wo man ist. Und da muss man auch sagen, das größte Risiko lauert ja nicht außen, sondern innen. Ich glaube, das ist ja auch statistisch bewiesen. Und das kann man halt nie in Gänze ausschließen. Aber Cyber Security ist ein Riesenthema, was sich gerade mächtig entwickelt. Bei uns ist es so, dass wir intern natürlich darauf geschult werden. Wir durchlaufen eigene Tests. Ja? Also wir haben auch von Penetration-Tests über dann auch Phishing-Tests, you call it. Also auch die Mitarbeiter werden natürlich da einfach sensibilisiert, um auch diese Gefahr einfach klar zu machen. Also was würde passieren, wenn Unternehmen XY einfach mal nicht mehr aufs CRM zugreifen kann oder sich, na, das die Zahlen kriegt man nie wieder in den Griff. Und da versuchen wir zum einen nach innen, aber natürlich auch nach außen an den Markt zu sensibilisieren und zu erklären, wie real diese Gefahr ist. Ich glaube, Beispiele gibt es genug auch in unserer Branche, ja, wo Leute extrem gestruggelt sind, weil sie halt nicht mehr arbeiten konnten, so wie sie sich das vorgestellt haben.
Früher waren ja die Immobilien auch autarke Systeme. Also die Gebäudetechnik war eigentlich nur innerhalb des Gebäudes voran. Durch diese Vernetzung und dass es also auch der Facility Manager vielleicht jetzt remote ist, auch das Property Management greift remote auf die Daten zu, muss man sagen, dadurch werden ja diese Assets jetzt angreifbar. Und durch diese Vernetzung von der IT mit der Gebäudetechnik, da kommen wir jetzt dazu, dass es wirklich auch für die Bestandshalter, für die Eigentümer ein großes Thema wird. Und das geht so weit, dass man natürlich plötzlich vielleicht haftbar wird, wenn wirklich der Betrieb unterbrochen wird und ein Mieter halt seinem Geschäft nicht mehr nachgehen kann. Aber das geht auch so weit, dass Versicherungspolicen für Immobilien davon betroffen sind. Das heißt, wenn man da nicht nachweist, dass man einen gewissen Sicherheitsstandard erfüllt, dann wird es einfach auch ganz konkret teurer. So. Und das sind halt schon Argumente, die dann sehr überzeugend sind, sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen.
Herr Richter, wo sind wir denn da? In welcher Phase? Ist das noch Aufklärungsarbeit oder kommen da schon ganz viele und sagen, wir müssen hier dringend was tun? Oder kommen die immer erst dann, wenn die Sekretärin wieder auf den Phishing-Versuch reingefallen ist? Ohne dass, ne, ich bei allen Unternehmen, wo ich bisher war, ist das mindestens einmal passiert und mir ist es auch fast passiert. Ich meine, man kann sich ja keiner von freisprechen. Ja?
Nein, genau, das muss man ja, glaube ich, zum Schutz der Kollegen auch mal sagen. Die werden ja auch immer professioneller, jetzt gar nicht irgendwie aus Böswill drückt man da mal das eine oder andere mal vielleicht die falschen Sachen. Die Sensibilisierung ist noch nicht da, wo sie hin muss. Ja, ich glaube, jetzt gibt es natürlich auch gesetzlich Initiativen in die Richtung, ne? Dass man deutlich mehr aufpasst. Aber wir stehen also aus meiner persönlichen subjektiven Wahrnehmung da ganz am Anfang der Aufklärungsarbeit. Was man so in so schlechten Hollywood-Filmen sieht, ne, wenn dann so Gebäude gekapert werden und die Lichter an- und ausgemacht werden, das ist ja das Geringste, ehrlicherweise. Ja, ob man jetzt mal im Fahrstuhl gefühlt hängen bleibt. Es geht ja darum, dass man von da dann weiterkommt, so und an der Unternehmensherz rankommt, an die Daten, an die Mitarbeiter, Informationen und. Und ich glaube, da würde ich aber dann auch sagen, würde ich meine Kollegen anrufen müssen, weil die könnten das jetzt wunderbar erklären. Das ist für mich nicht ein Themenfeld, wo ich Ihnen jetzt da Referat halten könnte. Auch offen gesprochen, weil da haben wir Experten, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist das Spannende. Die kommen natürlich dann auch über Themenfelder, kritische Infrastruktur etc., die ganz anderes Knowledge dann mit reinchippen in solche Projekte.
Dann gehe ich in die letzten drei Fragen, die ein bisschen offener gestellt sind, aber die nochmal ein bisschen zeigen, wo die Reise denn zukünftig hingehen soll. Denn welche Entwicklungen, glauben Sie, wird die Branche so in den nächsten 3 bis 5 Jahren am stärksten verändern, Frau Lüttke?
Also ich glaube da an die Roboter, muss ich sagen.
Okay.
Also ja, weil das Digitale und das natürlich jeder KI nutzt, das setzt sich jetzt schon mal voraus. Also ich bin jetzt mal gedanklich da schon ein Stück weiter. Und da glaube ich wirklich, dass die humanoiden Roboter da wirklich in unseren Bauprojekten Einzug halten werden. Und natürlich wird alles digital und vernetzt gesteuert werden, aber da sind wir schon dabei.
Also die Roboter, die wir natürlich gerne alle zu Hause hätten, also sehe ich noch nicht in 3 bis 5 Jahren, aber das macht ja nichts. Ich glaube persönlich an diese, sage ich mal, Datentransparenz, ja, dass das auch mehr kommen wird und dass das auch noch ganz viele neue Geschäftsmodelle beinhalten wird. Also dass man wegkommt von dem klassischen, ich arbeite mal für dich als Berater, sondern dass man Pools von Daten zur Verfügung stellt, auf die man irgendwie mehr zugreifen kann und darüber sich dann Geschäftsmodelle ja, entwickeln können. Also da, das ist so mein Punkt, wobei ich natürlich mich mit den Robotern auch sehr, sehr gerne anfreunden würde. Aber einfach mal Idee, dass auf der Expo dann so viele Roboter durch die Gegend laufen, als Spaß, das ja, als schönes Bild irgendwie im Kopf. Nee, ich bleib bei den Daten.
Mein Lieblingsexponat ist von Dresden-Sammer immer noch die Lego City. Ja, also die fand ich immer noch am schönsten, muss ich sagen. Ja, letztes Jahr war sie nicht mehr da, glaube ich. Ja.
Nee, letztes Jahr haben wir so auch so Bilder gemacht, wo man sich, glaube ich, in die Renaissance
Genau.
zurückversetzt wurde. Auch schön, aber wir geben das mit dem Lego nochmal weiter, weil intern hatten wir da auch viele Fans. Ja.
Das Lego-Modell gibt es auch noch, aber das ist so ein bisschen nostalgisch, würde ich sagen, weil wir damit groß geworden sind. Deshalb finden wir das so schön.
Das stimmt. Wo steht es jetzt? Darf ich fragen, wo das steht?
Ich weiß nicht, ob es im Moment in Stuttgart ist, aber wir nehmen das durchaus zu Veranstaltungen und Messen mit. Also Infrastrukturkollegen treiben das auch weiter voran, weil es natürlich anschaulich ist und weil, glaube ich, unsere Generation da einfach sehr positive Verknüpfungen auch mit hat.
Absolut. Und Herr Richter, das wäre meine Frage gewesen. Wenn ich Ihnen jetzt einen humanoiden Roboter anbiete, der Ihnen die Spülmaschine ausräumt, der das Geschirr zur Seite räumt, würden Sie ihn annehmen?
Ja, logisch. Das ist ja keine Frage. Also der ist immer willkommen und ist mir sehr, sehr hilfreich mit Sicherheit. Und ich würde mich sehr freuen. Aber bis jetzt hat es noch nicht mal geklappt mit dem für den Rasen und auch nicht mit dem Staub, weil da war immer irgendwas kaputt. Also deswegen, da bin ich noch ein bisschen einfach, brauche ich noch ein bisschen Proof of Concept. Dass ich mich drüber freuen würde, ist ja außer Frage. Ich war jetzt nur so in der Realitätsbetrachtung, glaube ich, dass ich da noch nicht sehe, dass der bei mir dann die
Okay.
Bude aufräumt.
Jetzt habe ich Sorge. Ich habe sowohl das Ding, was saugt und wischt, als auch den, der mir bei mir durch den Garten fährt. Und bisher sind sie beide einwandfrei zu steuern, ehrlich gesagt. Also
Wow, aber
Ja,
dann
ich würde
sind sie
sagen,
sehr
erstmal bei uns
ordentlich.
liegt.
Ja. Ist es vielleicht ein Nutzerproblem, Herr Richter? Wer weiß es?
Ja, das ist die ominöse 80%, die vor dem Ding sitzen. Also in dem Fall wird es ein Nutzerproblem sein, aber ist ja in Ordnung. Also den Schuh ziehe ich mir dann gerne an, ja.
Ach, kein Problem. Was ist denn so Ihr persönlicher Gamechanger für die Zukunft der Immobilienwirtschaft, wenn Sie da mal in die Zukunft schauen?
Ich glaube schon, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es natürlich komplexer, vernetzter wird. Und ich meine jetzt nicht die digitalen Daten, sondern wirklich, dass es sektorenübergreifend diese Vernetzung geben wird und dass man im Endeffekt sich mit allen Themen auseinandersetzen muss und auch in allen Themen gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen haben muss. Und ich glaube, das setzt voraus, dass wir halt ständig uns mit neuen Themen befassen, dass wir wirklich ständig im Lernmodus sind und das ist, glaube ich, die persönliche Herausforderung für jeden von uns.
Was ich so in den letzten Jahren wahrgenommen habe, ist, dass es ein deutlich größeres Miteinander gibt und einen höheren Anteil von Austausch und gemeinsames Teilen von Erlebnissen und Erfahrungen. Und ich hoffe mir, dass das in der Form weitergeht, weil ich glaube, wir haben da einen gemeinsamen Auftrag und den kann man nicht alleine schaffen, sondern kann man nur in der Gemeinschaft schaffen. Ja, so ein bisschen romantisch klingend, aber ich glaube, das wäre für mich der größte persönliche Gamechanger, den wir hinkriegen würden. Ein vernünftiges Miteinander in der Branche.
Ich glaube auch, dass wir Der technologische Fortschritt wird nicht aufzuhalten sein. Ich glaube, das Schwierigste ist wirklich sein, die Menschen mitzunehmen. Also ich erlebe das ja bei uns selbst, neulich so ein Innovationsforum geführt mit 12 Mitarbeitern und die Hälfte sagt KI, yo, ich bin dabei und die andere Hälfte rennt schreiend weg und hat Angst davor tatsächlich. Ja, ich glaube, das wird die größte Herausforderung sein. Die letzte Frage, die ich immer stelle, was wünschen Sie sich von Immobilienbranche und Politik?
Ja, wir wünschen uns natürlich, dass man diesen neuen Themen wirklich offen gegenübersteht und dass man da Spaß dran hat, sich damit auseinanderzusetzen und dass es vielleicht auch eine Fehlerkultur gibt, also dass man auch bereit ist, mal was auszuprobieren, wo man noch nicht 100% sicher ist, was hinten rauskommt. Das ist einfach, finde ich, für unsere Branche total wichtig, um sich auch zu erneuern. Bei der Politik ist es sicherlich, sind es die verlässlichen Rahmenbedingungen, die halt auch in der letzten Zeit also nicht immer gegeben waren. Es ging mal so ein bisschen hin und her. Und da wünsche ich mir einfach auch, dass man mehr Raum gibt für wirtschaftliche und technische Expertise, die ja da ist. Also dass es mehr Kooperationen dazwischen für unseren Teil dann für die Immobilienwirtschaft mit der Politik gibt, dass man da auf Augenhöhe zusammenarbeitet und sich nicht gegeneinander entwickelt.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich glaube, da hat Politik den Nagel auf den Kopf getroffen bei beiden Punkten und da würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das Miteinander ist da, steht auch da wieder über allem und der Austausch. Also das ist elementar. Also es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt nur irgendwie, dass man es gemeinsam versucht. Und der Mut zur Innovation, den wir ja vorhin schon sehr ausführlich thematisiert haben, dass man den in beiden Bereichen annimmt, wahrnimmt und dann ja, versucht umzusetzen. Ich glaube, das wäre mein Wunsch in beide Branchen, sowie unsere eigenen als auch in der Politik.
Ich danke Ihnen, dass Sie meine Gäste waren.
Herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
Das war sie, unsere Folge im Talk mit Dresden Sommer zum Thema Digitalisierung. Ich hoffe, Sie hatten zahlreiche neue Erkenntnisse. Ich fand es eine super spannende Aufnahme. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Falls Sie noch mehr Ausgaben hören wollen, dann können Sie das entweder bei uns auf der Homepage tun, www.immobilienmanager.de oder vielleicht auch auf Spotify oder Apple Podcast. Überall, wo Sie Podcasts suchen, werden Sie uns auch finden. Vielen Dank fürs Zuhören.